Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Peer, wir haben viel in Konjunktiven über diese Saison geredet, über den FC Bayern Basketball und die möglichen Playoff-Chancen. Wir können den Konjunktiv streichen, jetzt nachdem wir so lange noch die rechnerischen Chancen betont haben. Die Play-Ins sind nicht mehr erreichbar für die Münchner. So viel steht fest, und bevor wir auf die Playoff-Landschaft in der Euroleague gucken wollen und was uns da so erwartet, lass uns doch einmal ganz kurz Bilanz ziehen unter dieser Euroleague-Saison der Münchner.
Der Münchner, ja. Ich würde kurz diese Frage einfrieren und dir Folgendes mitgeben. Unser Garten grenzt an den Schulhof eines Gymnasiums hier in Eppendorf, und es ist Abi-Zeit. Also es kann gleich sein, dass wir, Burani und Rihanna und wie sie alle heißen, die großen Party-Hits, Bruno Mars ist auch einer ihrer geliebten Songs. Also immer mal wieder wird es so einen Rausch geben, denn ich weiß nicht genau, wann die großen Pausen sind. Ausgelassenheit, Frohsinn. Deswegen bin ich generell auch so eingestimmt. Heute hat noch mein Kleinster, wo es heute 4 geworden. Das heißt, wir sind schon gestartet mit Kerzen und Kaffee. Daher ist es jetzt nicht einfach für mich, in diesen Sumpf der Euroleague FC Bayern Basketball-Resümee reinzugehen. Aber ich versuche es. Ist ein Enttäuschen, würde ich sagen. Der Record wird wahrscheinlich sowas sein wie 13 und 21. Das ist dann auch recht deutlich entfernt vom 10. Platz. Normalerweise sagt man ja, okay, wir wissen, wie unglaublich schwierig das ist, um die erst nachzukommen. Dadurch, dass Rang 10 das hört sich erstmal bei 18 Teams, Rang 10, das hört sich irgendwie erst machbar an. Es ist immer noch unglaublich schwierig. Wir werden auch sehen, dass natürlich alle andere großartigen Mannschaften das verpassen. Es geht für mich aber nicht nur eben einfach um den eiskalten, quantifizierbaren Sieg und Niederlage, sondern es hat einfach so ein bisschen drumherum gefehlt. Wie gesagt, die Halle kommt, dieses ganze Projekt FC Bayern München geht auf dem großen Level genau in die richtige Richtung. Große Ziele werden ausgesteckt. Der spanische Star-Trainer ist gekommen, und dann quasi keine Top 7 zu schlagen, da vielleicht 0 und 14 vom Platz zu gehen. Einfach auch für das Auge ist die Basketball-Ästhetik, die gespielt wurde, ist nicht anders, das Produkt ist nicht verändert. Das haben wir auch alles schon irgendwie so ein bisschen thematisiert. Das heißt, sportlich erstmal nur vom Tabellenplatz, wer weiß, welcher das wird, 14 oder so, das ist es, glaube ich, nicht, wo sie hinwollen. Ich glaube, auch vom Produkt her ist es nicht, wo sie hinwollen. Natürlich hätte mit ein paar Würfen hier und da oder ein paar cleveren, fast in vielen Spielen, sagen wir mal in 10 Spielen, clevere 3-4 Minuten, hätte die Saison anders aussehen können. Aber das ist oft auch eine Geschichte, die sich generell alle Mannschaften von 11 bis 15 erzählen können. Ich fand, verletzungstechnisch sind sie eigentlich ganz gut durch die Saison gekommen. Ja, Andi hat gefehlt. Natürlich ist Lucic ist das ein ganz schöner Hammer gewesen für sie, dass vielleicht ihr bestbezahlter Spieler da natürlich wenig Impact hatte auf diese Euroleague-Saison, und wäre früher gekommen, hätte sich vielleicht auch nochmal verändert. Aber ich glaube, das ist das, was man festhalten muss. Ibaka war viel da, die Guards waren quasi alle Spiele dabei. Von daher, wie es aussah, wie es sich angefühlt hat in der Euroleague und dann hinterher auch was bei rausgekommen ist, vor dem Erwartungshintergrund, den wir hatten, ist einfach für mich zu wenig gewesen.
Wir hatten ja im Vorlauf zum Spiel unter der Woche ein langes Interview mit Marco Pesic, ja, der sich dann auch recht bedeckt gehalten hat, noch was die Zukunft angeht, inwiefern der Fahrplan sich dann ändert für die kommende Saison mit neuer Halle, mit neuen Aspirationen mit Sicherheit, ist dann auch eine große Frage für mich. Ich werde sehr gespannt beobachten, ich glaube, wir alle werden sehr gespannt beobachten, ob sich die generelle Philosophie ändern wird. Die Philosophie der letzten Jahre war ja schon so ein bisschen, gerade auf den Guard-Positionen, Leute finden, die vielleicht noch so ein bisschen versteckt sind oder unterperformt haben an anderer Stelle. Also Wade Baldwin war so ein Kandidat, Cassius Winston, das könnte man jetzt auch über Carson Edwards sagen, Sylvain Francisco hat man aus dem Nichts mehr oder weniger hochgefördert. Oder ob dann vielleicht auch mal der ein oder andere etablierte Name den Weg finden wird. Bezahlt man natürlich mit Ibaka einen. Mal schauen, ob der bleiben wird bei den Münchnern. Aber du hast es schon gesagt. Also auch die Statistiken, auch der Blick auf das tiefere Level hinter dem Spiel sagt nicht, dass die Bayern ein Playoff-Team waren, das jetzt unglücklich aus dem Play-ins rausgerutscht ist, sondern dass da einfach an vielen Stellen dann zu wenig da war in dieser Saison. Und das haben wir ja gerade gegen die Top-Teams gesehen. Die Bayern nach wie vor ohne Sieg haben noch eine Chance gegen den AS Monaco in einem zumindest für die Münchner bedeutungslosen Spiel. Dann am Donnerstag. Ja,
du hast das Interview angesprochen, da habe ich richtig Lehrgeld gezahlt. Da stand ich wie so ein kleiner Schuljunge neben Marco und neben Jan Lüders. Es ist sowieso eine komische Situation in diesen Dreier-Situation, wo der Moderator quasi führt, dann stehe ich irgendwie oft dabei. Es ist auch gewünscht von der von unseren Chefs quasi, dass ich mich dann irgendwie immer einbringe. Es ist aber nicht so leicht. Das ist ja auch nichts irgendwie, was ich während der 20 Jahre, wo ich Ball gespielt habe, irgendwie gelernt hätte. Und ich hatte natürlich viele Gedanken und Marco, es war ja, ich fand es eine tolle Interviewsituation tatsächlich. Marco hat sich teilweise bedeckt gehalten, aber war auch, hat glaube ich auch so das, was sie tun, recht vehement verteidigt. Er hat unter anderem auch Coach Gonzalez von Alba Berlin verteidigt. Mhm. Und eben auch Pablo Laso, dass denen mehr Respekt gebührt und die Gerüchteküche, dass es vielleicht ein bisschen übergriffig jetzt war oder in der Klarheit, dass so manche das so ein bisschen festzunageln. Ich glaube, wir Arminia sind ja auf ihn zugekommen, haben quasi gesagt, dass Gerüchte besagen oder dass schon Vertragsauflösungsgespräche geführt werden mit Pablo Laso. Das hat ihm nicht gepasst, aber ich fand, es war trotzdem noch ein sehr guter Ton und ich stand, glaube ich, wirklich einfach durchgehend da, dachte die ganze Zeit, boah, das würde ich ihm jetzt gerne sagen, das würde ich ihm jetzt gerne sagen, hab meinen Weg nicht reingefunden, dann war Marco weg und dann habe ich dann irgendwie meine Gedanken dazu bin ich losgeworden, das weiß ich nicht, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, aber irgendwie ist es ja schon auch schön, weil man selten die Möglichkeit hat, irgendwie dann tatsächlich in den Dialog zu gehen, sondern es ist oft, wir sitzen irgendwo und reden über den FC Bayern München oder der FC Bayern München sitzt irgendwo und beantwortet eine Frage oder so. Das würde mir eigentlich gut gefallen, so, was ich alle zwei Monate mal so ein kleines Manager-Update, einfach mit den Leuten wirklich sich hinzusetzen. Aber Marco kommt ja nur, wenn sie ihre Bayern-Doku, die fantastische Magenta-Bayern-Doku, The Huddle, quasi vermarkten wollen. Nein, aber ich glaube, das Thema Bayern München ist ja damit auch abgeschlossen. Ich glaube nach wie vor, dass sie auch die Personalie des Trainers unter Beobachtung bleiben muss oder wird. Dafür war die Entwicklung für mich einfach nicht groß genug. Und ja, dann ist einfach die Frage, wie viel Zeit gibst du ihm? Das ist natürlich Einblicke gerade hinter den Kulissen, da sieht man ja, wie da gearbeitet wird. Im Zweifel ist man dann auch super zufrieden und hofft darauf, dass es irgendwann sichtbar wird für die Außenwelt, woran gearbeitet wird und was intern passiert. Dann sind sie wahrscheinlich guter Dinge, weiter mit Pablo Laso zu arbeiten. Wie gesagt, für mich, was ich von außen sehen kann, muss man das zumindest diskutieren, ob das nächstes Jahr, wenn die Halle steht, und das ist ja schon immer so eine Saison mit extra viel Druck. Ich weiß, wir in Ulm damals waren sehr nervös, als wir die neue Halle aufgemacht haben. Wir hatten bis dato 2700 Zuschauer im Schnitt und wir haben gerade da die unpopuläre Entscheidung getroffen, die wirklich sehr, sehr harte Entscheidung, Mike Taylor gehen zu lassen, der quasi mitverantwortlich war, dass diese Halle überhaupt gebaut wurde. Aber ob der Dringlichkeit eben in Jahr 1 bei so einem Umzug dann wirklich richtig ein Fass aufzumachen, dann muss natürlich die Trainerposition sitzen. Damals wurde sie geändert und es war der Glücksgriff im Nachhinein Thorsten Leibenhardt, der uns dann in die Finals geführt hat. Deswegen, würde es weitergehen im BMW-Park, dann glaube ich, die Chancen werden größer, dass Laso bleibt. Jetzt so richtig klaren Wandel einläuten, glaube ich trotzdem noch, dass es gut sein kann, dass Laso nicht bleibt.
Ja, sehr spannend. Also ich habe gar keine Ahnung, wo das hingeht. Mich würde es, um ehrlich zu sein, ein bisschen überraschen, wenn man das Projekt beenden würde nach einem Jahr mit Laso.
Ja, du sagst, es ist immer noch der Name, aber nochmal, für mich ist es, das haben wir auch schon irgendwie so, da müssen wir aufpassen, dass wir uns immer im Kreise drehen, aber für mich ist es einfach bisschen, ich hätte mir gewünscht, dass sie jetzt auch diese letzten Spiele, die Duradai-Wochen, die Wochen der Entscheidung, dass die anders aussehen. Für mich waren es jetzt, ja, sah das einfach nicht anders aus als am Anfang. Aber moving on, ist es die schönste Zeit des Jahres?
Absolut. Und wir wollen genau.
Die Masters gehen los, das juckt dich jetzt nicht. Nee. Aber das ist Feiertag für mich persönlich. Und basketballmäßig, wenn man sich anschaut, was jetzt schon passiert mit dem Eurocup oder passieren wird mit der Euroleague oder passieren wird mit der NBA, da muss man sich einfach daran erfreuen, weil es, also wir werden da jetzt reintauchen und es ist einfach, ja, Vorfreude pur.
Kurz, das möchte ich uns erlauben, vor dem Eintauchen, ein kleiner Schwimmausflug. Was ist die Faszination mit Golf? Weil ich verstehe es nämlich wirklich nicht. Also, was macht das Spiel?
Was ist die Faszination bei mir persönlich?
Genau, bei dir persönlich.
Generell.
Ja.
Bei mir persönlich ist es ist natürlich die große Ausgleichssportart zu Teamsport. Es ist die, ich kann mich allein irgendwo hinstellen und ich kann etwas mastern. Es ist eine Challenge zwischen dir und dem Spiel und in dem du immer wieder gehumbled wirst. Es ist draußen sein, es ist Flow-Erlebnis, es ist jeder, ich glaube, jeder Deutsche, ich glaube, 80% aller Deutschen liebt Minigolf. Liebst du Minigolf?
Überhaupt gar nicht. Ist furchtbar.
Okay, du bist aber auch nicht Mainstream. Du liebst nicht Minigolf, du liebst wahrscheinlich nicht mal Tischtennis.
Nein, gar nicht.
Ja, okay, deswegen bist du einer von, du bist wirklich in dieser Schneise, wo so, was Deutsche lieben, dann, Tischtennis und Minigolf nicht. Okay, egal.
ich find's lustig, dass...
Der gemeine Deutsche liebt Minigolf und Golf ist eigentlich Minigolf auf Steroiden. Also schlag so hart du kannst gegen einen Ball und wenn du Glück hast, fliegt der 250 Meter weit. Wer das kacke findet, ist für mich schon mal, das ist schon, also das ist, muss man eigentlich nicht erklären. Und dann zum Ende hin, okay, jetzt ist es quasi nochmal Minigolf, dann eben so aus 40 Metern oder dann aus 20, dann wird am Ende geputtet. Es sind immer Drucksituationen, der Ball bewegt sich nicht, es ist immer ein Kampf zwischen dir und deinen Nerven. Dann kannst du noch durch dieses Prinzip des Handicaps, könnten wir beide gegeneinander spielen und einen harten Wettkampf führen, wo sich keiner zurückstellen muss. Wie Beispiel, Tennis ist eine wunderbare Sportart, aber die Regel des Tennis ist, es müssen zwei sein, die genau gleich spielen, damit es Spaß macht für beide. Die können so scheiße sein, wie sie wollen. Wenn die schlechtesten zwei Spieler des Planeten gegeneinander spielen, haben sie eine großartige Zeit. Es kommen auch tolle Ballwechsel zustande, weil sie froh sind, dass irgendwie der Ball so, dann spielt sich ein Löppchen nach dem anderen rüber, so. Mhm. Oder die zwei besten Spieler der Welt spielen gegeneinander, das ist auch toll. Aber beim Golf ist es so, du brauchst das nicht. Du kannst, der letzte Heinz, die spielt gegen die Granate, dann ist einfach durch das Handicap, kannst du das alles regulieren, du kannst eine großartige Zeit haben, das ist eine tolle Vater-Sohn-Sportart, das ist eine tolle Sportart, um einfach an schöne Reisen zu gestalten. Es ist eine Sportart, die du spielen kannst, bis du 80 bist. Tiger Woods hat 2019 noch das fucking Masters gewonnen. Das war wahrscheinlich der größte Sportmoment meines Daseins auf diesem irdischen Planeten. Das Einzige, wodurch es diesen blamablen Ruf hat, es ist alles geil, es ist nicht so schön, dass es privatisiert ist, es ist nicht so schön, dass oft der Access einfach nicht da ist und dass es alles diese menschengemachten Probleme oder wie Golf halt gerade in Deutschland präsentiert wird, ist eine Katastrophe. Der amerikanische Ansatz, man sitzt in einem Golfkart, man trinkt zwei Bier, man cruist durch die Natur, man haut ein paar Bälle, Wettbewerbsmodus ist eingeschaltet oder es ist der Spaßmodus eingeschaltet. Es ist einfach eine Wonne. So,
wow.
Das ist ein kleines Plädoyer, ja, am Rande.
Ein flammendes Plädoyer für Golf. Ich finde es sehr interessant und ein bisschen lustig, dass du mittendrin irgendwann gesagt hast, Golf ist ein Sport, bei dem man immer wieder gehumbled wird. Das ist ein positiver Aspekt aus der Sicht von jemandem, dessen sportliche Karriere vor allen Dingen von großen Erfolgen geprägt wurde, der sportlich sowieso schon erfolgreich war, weil ich brauche nicht noch mehr gehumbled werden. Ich wurde es schon. Es wurde für mich schon getan.
Ja, das stimmt. Du bist auch wahrscheinlich in deiner Golferkarriere ungefähr 17 Mal an dem Punkt, wo du sagst, ich schmeiße jetzt meine Schläge einfach in diesen Teich und gehe nach Hause.
Mhm.
Aber zwei gute Schläge und du bist wieder da. Du glaubst wieder an dich. Du glaubst, ja, vielleicht bin ich doch einfach der Auserwählte.
Okay, gut. Golf, ich werde es nicht beginnen zu spielen, denke ich, aber ich verstehe nun zumindest ein bisschen mehr darüber. Aber lass uns dem Basketball zuwenden, Per. Wir haben noch einen Spieltag, alles am Donnerstag. Die Euroleague macht es Donnerstag und Freitag, Verzeihung, also Donnerstag bei uns die Konferenz, beide deutschen Spiele natürlich in der Konferenz und dann am Freitag noch die letzten abschließenden Spiele. Die Euroleague macht das nicht so, wenn das aus anderen Sportarten gewohnt ist, dass alles parallel stattfindet. Also, dass man dann eben keine Tabellenverschiebungen hinbekommen kann oder sowas, nicht auf den anderen gucken kann. Wenn wir jetzt auf diesen...
Ich finde es schade, also findest du deine Meinung? Ich hätte gerne, ich war bereit für die Monsterkonferenz.
Ja, ich auch, ich auch. Ich finde, das gehört eigentlich schon dazu.
Gehört dazu, oder? Ja, sehe ich genauso.
Gerade bei Wettbewerben, wo es dann eben, also dieses Jahr ist es ja ein Szenario, in dem sich noch einiges verschieben kann durch die Spiele am letzten Spieltag, sowohl was das Play-in-Bild angeht, als auch das Bild, Heimvorteil, wer wo gegen wen. Und zum Beispiel beim Spiel Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul, ne, das möchte man natürlich keinem unterstellen, keiner Mannschaft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die so ein bisschen auf die Standings gucken und sagen, ah, der und der hat gewonnen, der und der hat verloren. Vielleicht spielen wir dann mal ein bisschen andere Rotationen, also das zu vermeiden durch eine Riesenkonferenz fände ich eigentlich richtig, aber ist natürlich gleichzeitig marketingtechnisch für die Euroleague wahrscheinlich uninteressant. Aber lass uns doch mal auf diesen Überblick des letzten Spieltags gucken. Welches Spiel ist es vielleicht schon, das Piräus gegen Fenerbahce springt besonders hervor für dich? Was sticht dir als erstes ins Auge?
Für mich ist es Efes. Ich meine, wir gehen davon aus, dass die marschieren. Das, also nicht ansatzweise, es gibt für mich keine Erklärungsgrundlage dafür, dass Roter Stern irgendetwas tun würde. A, damit Partizan doch noch irgendwie die Play-ins rutscht. B, dass sie allein sportlich die Qualität hätten, irgendwie ein brandheißes FS-Team irgendwie auch nur in die Nähe davon zu kommen. Aber es ist trotzdem, damit steht und fällt es. Es ist für mich erstmal, alles andere sind Platzierungen. FS ist das, die Geschichte für mich schlechthin. Es ist vielleicht auch das Argument für genau dieses Play-in-System oder auch nicht, weil man eben sagt, okay, das ist jetzt, du kriegst vielleicht jetzt eins der heißesten Teams der Euroleague noch in den Wettbewerb rein, die ja wirklich Teil selbst verschuldet, dadurch, dass sie einfach keinen Bock hatten, unter Adam Dunn zu spielen, Teil horrende Verletzungsmisere gehabt haben und du kriegst sie vielleicht jetzt eben noch dazu. Vorher hättest du sie nicht mehr im Wettbewerb gehabt. Aber das ist das Spiel, worum es geht. Also ich bin gespannt, ob sie die Nerven beieinander halten. Auf dem Papier müssen die Roter Stern natürlich auseinandernehmen. Sie haben jetzt gerade zweimal gegen Fenner gewonnen, sowohl in Fenner, die waren 15-1 vorher in der Euroleague, als Stadt das Ganze nochmal bestätigt. Ich glaube, zu Hause haben sie nochmal geschlagen mit 10. Haben, glaube ich, jetzt 11 aus 12 Spielen gewonnen. Wohl wissend, dass sie das eine Spiel, was sie verloren haben, gegen Asvel verloren haben, oder sie haben auch gegen Berlin sich quasi da irgendwie rausgerettet. Das heißt, sie sind schon immer noch gut für so einen Schneid. Aber Will Clyburn spuckt große Töne, spricht von sich als der beste Flügel nach dem Spiel der Euroleague. Es hat mir großen Spaß bereitet, das zu sehen. Irgendwie ist es eine Mannschaft, wo wir immer dachten, okay, sie zünden bald und jetzt zünden sie vielleicht noch richtig. Und puh, also eine FS-Realserie in der ersten Runde, das würde mir gut gefallen.
Ja, FS, die beste Offensive über die letzten 10 Spiele zum Saisonschlussspurt, mal absolut einen Mega-Rhythmus entwickelt, was das angeht, sind immer noch eine horrende Defense. Also sind im Prinzip das Partizan des aktuellen Jahres. Dritter in Offense insgesamt, letzter in Defense. Du hast es schon gesagt, da hat sich natürlich auch einiges über die Saison an den Rotationen verändert, aufgrund abwesenden Personals. Ich glaube, da gehen wir mal beide davon aus, dass sie dieses Spiel gewinnen werden gegen Roter Stern Belgrad. Aber rein theoretisch, für den Fall, dass sie es nicht gewinnen würden, hast du schon gesagt, Partizan noch mit der Chance. Die müssen natürlich ihr Spiel gewinnen gegen Valencia. Valencia scheint die Luft raus zu sein. Da war das letzte Hurra der Sieg gegen den FC Bayern Basketball. Und nachdem sind sie dann endgültig in sich zusammengefallen.
Aber das ist halt auch das Schade. Also das, was schade ist, Partizan, das Spiel könnte eventuell am Freitag völlig egal sein, ja, wenn FS gewinnt.
Genau.
Und also eine Stimmung, wo es in der Stark Arena um alles geht, und parallel vielleicht, keine Ahnung, von mir aus macht Roter Stern die ersten 10 Punkte oder sind einen Tick vorne, sind zur Halbzeit vorne, dann ist natürlich eine ganz andere Stimmung in der Partizan, also in Belgrad als am Freitag, wenn es rechnerisch schon alles vorbei ist und dann spielen, plätschert das Spiel vor sich hin. Also das ist schon was, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum die EuroLeague das so gestaltet.
Und Anadolu Efes hat ja sowohl den direkten Vergleich verloren gegen Partizan, als auch, und jetzt dann wird es ganz kompliziert, gegen Mailand den direkten Vergleich verloren. Das wäre die unverdienteste Geschichte für mich in dieser Saison, wenn Mailand es da noch reinschaffen würde nach dieser Spielzeit. Aber dafür ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass Anadolu dieses Spiel gegen Roter Stern irgendwie verliert, wovon man nicht unbedingt ausgehen kann. Aber das wäre schon Wahnsinn, oder? Also wenn Mailand ihr letztes Spiel in dieser Saison gegen Maccabi bestreiten, also auch kein leichtes Spiel, wobei es bei Maccabi nicht mehr um allzu viel geht, jetzt platzierungstechnisch, wenn die nach dieser völlig verkorksten Spielzeit dann doch wieder in den Play-ins sind, doch wieder auf irgendwas hindeuten können, ja, guck mal, war doch gar nicht so schlimm. Also da muss ja eigentlich ein Riesenumbruch kommen.
Ja, da muss der Riesenumbruch kommen. Da muss auf jeden Fall die Sollbruchstelle, habe ich ja schon auserkoren, die ist der gute alte Ettore.
Ja.
Ja, nochmal, das ist meine Wunschvorstellung. Die gute alte Konferenz, die früher beim Fußball einfach so, wir schalten jetzt zu meiner, keine Ahnung, die sind vier vorne und dann, ich brauche das parallel. So, das geht einfach nicht anders. Das muss so sein. Ich werde dann nochmal mit dem Commissioner ins 1-1 und mich darüber unterhalten.
Wenn wir mal von dem absehen, dann haben wir gehen jetzt mal davon aus, dass Anadolu Efes es reinschafft,
ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Davon ausgehend wollen wir mal vielleicht so einen kleinen Blick vorauswerfen. Wir werden mit Sicherheit noch eine detaillierte Playoff-Preview machen, wenn es dann soweit ist, wenn da auch tatsächlich alle Matchups stehen. Aber wenn man mit einem halben Auge zumindest dann schon mal auf die Play-In-Szenarien guckt, dann wären die Duelle, das ist dann eben noch nicht ganz klar, Maccabi Tel Aviv wird das Heimspiel hosten für den einen Sieg, also das 7-8-Matchup. Da ist dann eben noch die Frage, wird's Bologna, wird's Baskonia, wird's theoretisch auch noch Anadolu? Können sie in einem Dreiervergleich schon auch noch theoretisch schaffen, wenn ich recht informiert bin? Wen willst du als Maccabi gar nicht sehen? Die einfache Antwort ist Anadolu Efes, ne?
Das ist die einfache Antwort. Markus Howard generell willst du, glaube ich, im One-Hitter-Quitter-Spiel eigentlich auch nicht sehen. Ich glaube, jetzt hat er sein 9. Spiel über 30 gemacht. Ja, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, Baskonia wird auch, Baskonia, ich glaube, es wird Maccabi Baskonia tatsächlich, und es ist das Wichtigste, wenn ich mir diese ganze Play-On-Situation angucke, ist einfach nur, dass Bologna da rausfällt. Also ja. Das ist genau das, die retten sich zur Ziellinie, wir haben die ganze Zeit damit gerechnet, Valencia und Bologna, wie lange schaffen sie sich zu halten, und es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht, Bologna zu beobachten. Aber nachdem Şengül ja wieder ein bisschen so zurück zur Erde gekommen ist, sich und dann auch wirklich viel verletzt quasi sich durchgebissen hat durch den Rest der Saison, war einfach klar, ohne diese eine Speerspitze ist dieses fantastisch funktionierende Kollektiv einfach nicht genug, um irgendwas zu tun. Und eine Serie Bologna gegen Real Madrid brauche ich nicht. Die letzten 10 Spiele haben sie 2 gewonnen, 8 verloren. Also es ist wirklich ein rein Krabbeln, irgendwie robben über die Schlusslinie. Wenn die Saison noch 5 Spiele länger gehen würde, würden sie wahrscheinlich rausfallen aus den Playoffs. Das heißt, genau dafür muss das Play-In-Turnier da sein. Efes statt Bologna und dann von mir aus auch Maccabi. Maccabi ist, die sehen wirklich einfach tough aus und die sind bereit. Die haben letztes Jahr Monaco das Leben so schwer gemacht in 5 Spielen und da steht ja die Möglichkeit, dass wir da das Wade Baldwin, Kendrick Nunn, große Festival bekommen, was wir uns erwünschen. Wer es nicht mitbekommen hat, es gab ein großes Hin und Her, ein großes Geplänkel zwischen Kendrick Nunn, der sich als besten Offensivspieler der Euroleague deklariert hat. Wade Baldwin natürlich öffentlich widersprochen. Und dann Kendrick Nunn als Schlusswort quasi sich über die 3 Punkte, die Wade Baldwin in der NBA im Schnitt gemacht hat, lustig gemacht. Also das wäre großes Kino. Von daher Wunschvorstellung natürlich Real Efes. Das war das 4-Overtime-Spiel. Will Clyburn jetzt wieder läuft auf allen Zylindern. Justus Hollatz und Tibor Pleiss spielen quasi das erste Viertel durch in einem Duo-Dei-Spiel gegen Fenner. Spielen auch hervorragend. Also das ist Das ist dann ja quasi unser deutsches Team in den Reihen. Mailand. Wir lieben normalerweise natürlich auch Joe Vogtmann und Mau de Loo, aber in dem Fall gehen wir einfach mit denen, die sich durchsetzen und tun so, als wären wir Fans von denen. Vielleicht sollten wir das rausschneiden und sagen, egal welche Mannschaft, sie haben unser Herz. aber nein, also FS Real und Maccabi Panna. Dadurch, dass ich glaube, dass Panna das letzte Spiel gewinnt, ideal wäre natürlich das griechische Derby auf 4 und 5, aber das ist leider nicht mehr so realistisch, da das Panna, glaube ich, Berlin zu Hause hat im letzten Spiel.
Jetzt ist natürlich schon aus meiner Sicht relevant. Ich bin normalerweise kein großer Fan von Auswärts-Heimsplits. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Du hast das natürlich als Spieler noch ganz anders erlebt, wie groß der Unterschied ist zwischen einem Heimspiel und einem Auswärtsspiel, gerade in so einem Single-Elimination-Ding. Anadolu 4 und 13 auswärts, 12 und 4 zu Hause. Und wenn du Platz 10 hast, dann bestreitest du natürlich dieses erste Spiel auswärts. Macht das, oder wie groß ist der Unterschied, den das für dich machen würde in der Theorie?
Der ist schon groß, aber ich glaube, dass Form über allem steht. Und das einfach Anadolu Efes, ich weiß nicht, du hast Minigolf und du hast Tischtennis. Ich weiß nicht, ob du zumindest Fußball-Simulationen früher gespielt hast, zum Beispiel Pro Evolution Soccer 2009. Oder hast
du
das auch?
Nie Pro Evolution Soccer, ich war immer auf der...
Ja, okay, dann, also, da tun sich Abgründe auf, wie, egal, es gab quasi da immer die Tagesform und das war ein Pfeil, der entweder rot oder für, ready war und der rote Ständer nach oben, das war quasi das Maximum, was rauszuholen ist und den hat FS gerade... Wie gesagt, sie haben bei Fenner gerade gewonnen in ihrem Do-or-Die-Spiel. Und wie gesagt, bei Fenner war 15 und 1 zu Hause. Diese ganze 80% von FS-Saison bisher sind für mich aus dem Fenster. Es ist schwieriger. Es ist, für mich ist jetzt Bologna, da ist schon noch Stimmung. Die haben schon auch einen Block, wo die Italiener, das ist ja, viele der Hallen in Italien sind so ein bisschen marode, alte Grandezza, alte Pracht und können dann aber schon noch mal in den richtigen Momenten hochkochen. Da liegt auch schon ein bisschen, immer so eine gewisse Feindlichkeit auch in der Luft. Aber wenn nicht Shane Larkin und Will und die ganzen, diese Erfahrungen, die sie haben, dann wer sonst? Und in einem Spiel kann alles passieren, aber ich gehe mit FS. Und egal wo, die können auch auf dem Mars spielen.
Wenn wir dann von FS ausgehen, Maccabi wahrscheinlich favorisiert in diesem ersten Spiel gegen Baskonia, dann hätten wir natürlich in der Theorie Anadolu gegen Baskonia für das Entscheidungsspiel um Platz 8. Auch ein spannendes Matchup. Du hast es schon erwähnt, Marcus Howard. Ne? Also das ist auch eine ganz interessante Philosophiefrage an dich, Per. Es gibt ja diese alte, es gibt, würde ich sagen, Traditionalisten, die so ein bisschen den Satz immer wieder prägen, wenn du in einer Playoff-Serie bist oder wenn du in einem Single-Elimination-Gamer bist, dann kommt es nicht darauf an, was das Team bisher gemacht hat in der Saison, kommt nicht darauf an, wie gut das Team ist, sondern wer hat den besten Spieler auf dem Parkett? Inwiefern hat man dann in einem solchen Matchup, wenn es denn zustande kommen würde, Angst genau vor so einem Marcus Howard?
Du hast schon Angst vor ihm, nicht... Also einfach ob der Volatilität auch des Spielstils von Baskonia, weil es fühlt sich fast so ein bisschen an, als wäre es ein Stück weit außerhalb deiner Kontrolle. Wenn sie 30 Dreier werfen, können sie 16 treffen, sie können aber auch 8 treffen. Und natürlich kannst du die Qualität der Würfe ein Stück weit beeinflussen, aber eben auch nur ein Stück weit. Also sie werden, wenn sie diese Dinger hochjagen wollen, dann werden sie das wahrscheinlich tun. Und dann ist es so ein bisschen, fühlt es sich fast so ein bisschen an wie das ist einfach so ein bisschen Randomness gefühlt. Normalerweise ist es für mich dieses, du brauchst den besten Spieler, das ist gerade in der Playoff-Serie, einfach weil du, wenn es keine Geheimnisse mehr gibt, ne? Also für mich ist es sogar in der BBL, Playoffs sind das Allergrößte, weil es eben, dass es sich nach den ersten zwei, drei Spielen es einfach keine Überraschung gibt und dann geht es wirklich nur noch darum, wer kann sich jetzt Würfe erarbeiten, hat vielleicht nochmal einen Konter oder wer es einfach nicht, wessen Moves sind einfach de facto nicht zu verteidigen, auch wenn jetzt wirklich alle alles kennen, alle Geheimnisse auf dem Tisch liegen. Aber Das wäre großes Kino tatsächlich. Da ist einfach schade, dass da dann die Heimkulisse nicht die wäre, die es sein soll. Also wenn das immer noch in Belgrad in der Stark-Arena passiert, da geht dann einfach natürlich ein unglaubliches Stück Atmosphäre verloren, weil entweder in Baskonia oder in bei Maccabi, das wäre natürlich nochmal, das sind nochmal 20% extra.
Ja, und da muss man schon Maccabi auch mal lobend hervortun. Finde ich, ich war irgendwann mal während der Saison recht kritisch gegenüber der Entwicklung des Teams. Der Kader ist natürlich einer, der für mehr bestimmt ist als Platz 7, als ein First-Round-Matchup, in dem man wahrscheinlich der Underdog sein wird. Aber aufgrund der Situation natürlich, ne, auch 12-4 in Belgrad, in dieser komischen Situation, in einer Halle, die nicht deine eigene ist, teilweise jetzt zuletzt dann auch dominante Auftritte zu Hause, jetzt eben mit der Chance, dann tatsächlich noch einen Playoff-Spot zu sichern. Also mit allem, was da los war für Maccabi, natürlich eine Saison zum Vergessen, trotzdem aufgrund der Umstände.
Ja, aber das ist schon fair, aber da weiß ich nicht, inwiefern ich da mitgehe. Für mehr als Platz 7, der Maccabi-Kader, ist schon auch immer viel Bartolomeo und Blatt und so, also schon auch gute Spieler, aber es ist, ich gucke mir den Kader nicht an jetzt, wen würdest du, wer hat den stärkeren Kader von 1 bis, oder schwächeren Kader von 1 bis 6? Vielleicht, du kannst, weiß nicht, die Fenner-Diskussion, Panna, Monaco, Barcelona, Madrid, Piräus.
Ich finde, dass sie auf den Positionen, auf den Kernpositionen, auf den dominanten Positionen der Euroleague, also sprich die Guard-Rotation, ist besser als die von...
Ja, aber Cleveland, Rivero, ich finde sogar Colson ist jemand, hat man nicht, also habe ich zumindest nicht in dieser Qualität kommen sehen. Für mich sind es Nibo und die beiden Guards. So. Mhm. Also wenn du es mir vor der Saison sagst, hätte ich gesagt, okay, sie haben, was so Ressourcenallokation, sehr viel in ihr Körbchen auf den Ballhänder-Positionen verlagert und der Rest ist gut, aber nicht Barcelona, Monaco, Panathinaikos, Ram, Madrid, Piräus gut. Mhm. Aber gut.
Ja, okay, ja, ist fair. Ich meine, vielleicht habe ich einfach auch aus der Perspektive vor der Saison unterschätzt, wie gut dann ein paar von diesen Teams besetzt sein werden oder wie gut das Zusammenspiel funktioniert. Ich hatte mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen mehr erhofft von Antonius Cleveland. Das ist ein feiner Rollenspieler. Ich dachte, dass er vielleicht einen größeren Schritt da nach vorne...
Aber der kommt ja. Der ist ja jetzt gerade da, wo du ihn vielleicht erwartet hast. So dieses freakische 3&D. Er macht jetzt ein paar Plays. Er macht jetzt, glaube ich, 7-8 Punkte im Schnitt. Klar, die ersten Monate waren schon sehr enttäuschend. Aber ich glaube, er kommt... irgendwie, wir sind manchmal, glaube ich, auch verwöhnt, was das angeht, wie schnell Spieler adaptieren mittlerweile. Und dann manchmal braucht es eben nochmal die Saison, wie es früher quasi die Regel war, sich auf das europäische Spiel einzustellen. Und da kommt das. Also, aber am Ende wollen wir, glaube ich, das Gleiche sagen. Wir wollten beide den Hut ziehen, du wolltest den Hut ziehen, ich ziehe mit dir, ob der Widrigkeiten, was Maccabi da hingelegt hat für eine Saison. Du hättest dir natürlich ein bisschen mehr erhofft in dem Vakuum. Ich finde das schon so glamourös, was die getan haben.
Ja, und natürlich für mich eigentlich Überperformer der Saison, das wirkt ein bisschen absurd. Weil es natürlich so ein großer Name ist, aber der FC Barcelona in einem vermeintlichen Umbruchsjahr. Klar, jetzt hat man dann gegen Ende der Saison doch wieder nachgelegt mit Ricky Rubio. Übrigens, das hast du bestimmt gesehen, ne? Irgendwie Ticketverkäufe und Merchandiseverkäufe 27% hoch nach der Rubio-Verpflichtung für den FC Barcelona.
Und das erste unsportliches erstes Lebenszeichen. ACB-Sieg gegen Real Madrid. Sie sind jetzt 2-2. Sie haben sie wieder zu Hause geschlagen. In vielleicht dem besten Viertel der Saison von ihnen, das erste Viertel, und mit einem ganz anderen Gameplan. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die Reise machen sollten und gehört vielleicht nicht unbedingt hierhin. Aber Ricky Rubio mit 8 Punkten, 3-mal gescored in seinen ersten 3 offensiven Possessions. Und vorher hat Barca gegen Madrid ja immer wirklich so mit Da Silva gegen Campazzo und riesig groß gespielt und versucht, das Spiel langsam zu machen. Ein Spiel haben sie 64-65 verloren. Sie sind gelaufen wie die Hasen bei jedem Defensiv-Rebound, egal ob oder bei jedem Make von Real. Sie sind nach vorne gerast. La Provitola, der ein krankes Spiel gemacht hat, hat einfach einmal 1 gegen 3 mit 21 Sekunden auf der Shotclock aus 9 Metern geworfen. Mhm. Ich glaube, so bei Minute 7 oder so. Da musste ich wirklich an André Vogt denken, liebe Grüße, der immer alle hassen auf die NBA, so anders ist die EuroLeague auch nicht. Und da dachte ich so, habe ich kurz auf Stopp gedrückt und dachte, okay, fair. Der Wurf, den habe ich in der EuroLeague, weiß ich nicht, ob bisher 5-mal gesehen. Das war Vogelbild. Und ich glaube, sie haben auch 7 von 7 von den Reihenlinien geschossen im ersten Viertel. Madrid auseinandergenommen, 25-2 Run. Und also ein Lebenszeichen, auch von Rubio. Ich glaube, 11 von 4 gemacht. So, continue.
Ja, ich wollte vorher noch den Witz machen, vielleicht den billigen Gag machen, dass die Ticketverkäufe um 27% rauf sind, was auch die Quote aus dem Feld ist für Ricky Rubio bisher, aber man muss ihm die Zeit...
Sorry, dass ich deinen Rhythmus für diesen feinen Gag kaputt gemacht habe,
das ist okay,
weil ich das viel erzählte.
Also okay, der war kein Rhythmus wert, der Gag.
Aber er hat auch wieder nur 3 von 10 aus dem Feld geschossen. Also er hat die ersten 3 getroffen, er hat auch immer noch ein gutes Spiel gemacht und einen großen Impact gehabt, glaube ich 4 Steals. Aber er hat wieder klassisch, er ist seiner Quote auf jeden Fall treu geblieben. 3 von 10.
Und Barcelona scheint jetzt wieder in dieser, sind ja so ein bisschen das, der Kippschalter der Liga oder der Kippschalter Europas, weil sie entweder voll an sind oder voll off. Jetzt scheinen sie in der genau richtigen Saisonphase wieder voll on zu sein. Real Madrid gleichzeitig 3 Pflichtspielniederlagen in Folge, gegen Baskonia in der Euroleague verloren, gegen Manresa in der ACB, dann gegen Barca. Wir haben die Frage schon immer mal wieder in den Raum geworfen. Wie echt sind die Sorgen?
Also für mich ist sie jetzt beantwortet. Sie haben Probleme. Mhm. Also vorher wollte man das dann ja auch irgendwie so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Sie haben jetzt die letzten 4 Spiele gegen Top 10 Euroleague-Mannschaften verloren. Also sie haben gegen Panna, Fener, Barca und Baskonia verloren. Also es kann natürlich passieren, dass sie für mich mit Bologna ein Freilos bekommen oder irgendwie vielleicht, ich meine, sie haben gerade gegen Baskonia gewonnen, aber das würden sie trotzdem gewinnen. Efes, ich weiß nicht. Also die letzten 2 Jahre waren jeweils Erster gegen Achter, sind in Spiel 5 gegangen. Wenn es Efes wird, dann würde ich das nicht ausschließen wollen.
Ne? Mhm. Ja, also genau die Frage hätte ich dir stellen wollen.
Und wie gesagt, der Record ist, keine Ahnung, gegen Panna sind sie 1-1, gegen Barca sind sie 1-1, gegen Fener sind sie 0-2. Also da können auch schon eine Version von einem Top 4 zusammenkommen, wo Madrid wahrscheinlich einen Record hat von 2-4 oder mal schauen.
Ja, also doch nicht diese Dominanz, die wir ein bisschen gefürchtet haben.
Und wir wissen ja, seit 2016, 17, seit dieser Modus gespielt wird, hat der Number One Seed diesen Wettbewerb noch nicht gewonnen, mein lieber Basti.
Ist das für dich eine statistische Größe, die du als wertvolle Datenauswertung betrachtest, solche Dinge?
Es ist eine Größe, die ich in einem derartigen Podcast-Format aufblasen wollen würde und da eine große Geschichte daraus erzählen wollen würde.
Ja, okay. Ist damit die Geschichte dann nicht schon erzählt, dass das so ein Quirk ist? So ein statistischer Quirk, der irgendwie halt auch dazukommt? Ich meine, die Geschichte, ja, die man damit schreiben kann.
Final Four. Es sagt ja einfach, es gibt ein Final Four und in 2 Duo-Dei-Spielen gewinnt, wenn die Margins so klein sind, dann, weiß ich nicht. Also nochmal, im Januar hätte ich gedacht, okay, es ist das erste Mal seit langem, dass ich mich in der EuroLeague erinnern kann, dass ich wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass die gewinnen, weil sie eben so viele verschiedene Formen von Spielen gewinnen können, können sie quasi immer noch. Sie können das hässliche defensive Match gewinnen, sie können Leute outscoren, sie haben, wenn 2 Spieler eine Offenheit haben, dann hast du trotzdem noch 3 andere, die 20 machen können in den gigantischen Spielen. Aber ich glaube, sie haben jetzt oft versucht, den Anschalter zu finden und haben es nicht geschafft. Auch so, was du hörst nach den Spielen, die Ansagen der Spieler, wie frustriert sie sind oder was sie von den Niederlagen halten, ist super klar. Sie haben natürlich noch dieses Team of Destiny, sie haben noch Rudy Fernandes, hört auf, sie haben noch irgendwie so, vielleicht ist es nicht schlecht, dass sie nicht mehr mit diesem Nimbus und diesem Riesendruck in dieses Turnier gehen, also sie werden sich das auch schon irgendwie so zurechtrücken können, aber Fakt ist, dass wenn du über Monate lang nicht deinen besten Basketball spielst, ist es super schwierig, am 24. und 26. Mai quasi aus dem Nichts dann genau wieder so gut zu sein, dass du andere hervorragende Mannschaften schlägst. Und wenn du dir die letzten 10 Spiele, weißt du, also wenn du anguckst, wie die Mannschaften in diese Endphase kommen, Monaco 9-1, Panna 9-1, Olympiakos feuert auf allen Zylindern, Efes hat den roten Ständer. Also, ja. da muss man einfach mal schauen, da was da passiert.
Haben wir auch den Folgentitel schon gefunden. Effes hat den roten Ständer. Jetzt pass auf, ich habe noch eine, ich hab noch eine Religionsfrage für dich, eine Glaubensfrage, Per. Denn es kann ja zu dem Szenario kommen, Monaco spielt am Donnerstag gegen den FC Bayern Basketball. Panathinaikos, haben wir vorhin schon gesagt, spielt gegen Alba Berlin. Das heißt, man kann ja am Freitag mal ein bisschen auf die Standings gucken und schauen, wer ist denn so auf Platz 4, wer ist denn so auf Platz 3. Und in das Duell Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul gehen und sagen, ah, mal schauen, ob vielleicht heute mal die U19 ein bisschen mitspielt. Wenn du Standings manipulierst, indem du dir dein Matchup aussuchst, also verlierst mit Absicht, um ein anderes Matchup zu bekommen, glaubst du an die Bestrafung durch den Basketballgott, wenn wir schon bei ungenauen statistischen Größen sind?
Nein, glaube ich nicht dran. Ich glaube, das gibt es nicht. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon erzählt, dass wir mal in der Situation waren und wir haben uns entschieden, das nicht zu tun und haben einfach sang- und klanglos 3-0 kassiert von Alba Berlin und wir hätten sie ducken können und wir haben es in die andere Richtung gemacht. Leibniz hat uns gefragt, wie wollt ihr spielen? Wollt ihr alle weiter die Belastung aufnehmen oder wollen wir ein paar zu Hause lassen? Da hätte ich gesagt, wir verlieren, aber er hat gesagt, okay, wie hart wollen wir spielen? Also es wäre gut für uns, wenn der ein oder andere eine Pause kriegt. Da sind wir alle so, nein, wir spielen, alle gefahren, dann mit 30 verloren. Dann hat er uns verflucht. Dann hat er gesagt, wir saßen zusammen, wir wollten das regeln. Ihr habt gesagt, ihr spielt, jetzt habt ihr nicht gespielt. Das werdet ihr bereuen, Karma wird euch dafür bestrafen. Hm. Und dann, glaube ich, nächstes Spiel, einer unserer besten Spieler sich verletzt, danach ein Spiel mit Dreier mit Brett verloren. Und dann waren wir wirklich verflucht. Und dann hat er mich nochmal, also er wollte es natürlich nicht aussprechen, dass er uns verflucht hatte, aber ich weiß noch, dass ich mich mit ihm unterhalten habe und er meinte so, und ist da was hängen geblieben von der Kabinenansprache? Egal in welche Richtung. Ist immer gefährlich. Für mich ist, wenn eine Mannschaft klar besser ist, dann spielst du die andere. Das Problem ist nur, der Effekt, dass wenn eine Mannschaft das Gefühl hat, du wolltest sie spielen, das ist der realste Effekt, den es gibt. Mhm. Also dieses, wenn die in der NBA darüber diskutieren, sollte sich jemand einen Gegner aussuchen dürfen. Also das ist blanker Wahnsinn. Du weißt ja, wie vorsichtig alle sind. Spieler, Coaches, alle sagen immer das Richtige. Wir respektieren die Gegner, es ist eine tolle Mannschaft, bla bla. Wenn du weißt, dass eine Mannschaft gesagt hat, die sind schlechter als die andere, wir wollen die spielen oder wir haben deren Nummer. Das ist, also ich weiß, diese Vorstellung, man ist immer top motiviert, ist in die Playoffs, das ist einfach de facto nicht so. Es gibt eine 100% Motivation, die Menschen möglich sind und dann gibt es aber noch Zusatzmotivationen, die du von alleine nicht, also da kannst du nicht dran. Das ist so wie die Frau, die, wenn ihr Kind unterm Auto ist und du hebst es hoch, du kannst mit ihr Deadlifts machen und sie kann ausmaxen und dann kann sie vielleicht 80 Kilo heben und sie kann nichts Menschenmögliche tun, was sich mit Motivationsvideos oder sie denken so, okay, ich muss das jetzt machen, du kannst auch nicht 100.000 Euro verdienen, sie kriegt nicht mehr hoch als 80. Wenn das Kind drunter liegt, dann stemmt sie das Auto hoch. Ich sag's dir, wenn eine Mannschaft sagt, wir spielen lieber euch, weil wir glauben, wir zerstören euch, das ist das Kind, das ist das Baby unter dem Auto.
Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Und tatsächlich eine sehr esoterische Frage von mir mit sehr realweltlichen Erkenntnissen ausgefüllt. Dafür ist Per Günther, that's why he's getting the big bucks, man. Der Experte von Magenta Sport.
Oh, die Big Bucks. Deswegen kriege ich das Fahrrad gestellt, das Magenta-Farben. Und die Essensgutscheine.
Ich überlege, ob wir noch eine Storyline verpasst haben. Ich weiß nicht, ob wir über eins der Teams, das jetzt nicht mehr mit dabei ist, eigentlich müssen wir da jetzt keine Ausführungen mehr dazu machen, ne? Was nächste Saison passiert, das sparen wir uns auf für bald oder für nach der Saison mal. Und wir stimmen uns voll ein auf diesen Euroleague-Schlusssprint. Wir haben die Konferenz nochmal am Donnerstag mit den beiden deutschen Spielen. Alba auch mit dem Saisonabschluss gegen Panathinaikos und Saisonabschluss für den FC Bayern Basketball beim AS Monaco. Dann muss man eben gucken, was die Play-In-Spots sind. Und sobald wir die Play-Ins stehen haben, dann das natürlich auch alles live bei Magenta Sport. Ebenfalls live alle Spiele bei Magenta Sport. Das Eurocups-Pair. Und wir haben uns ja schon mal schon öfter beschäftigt in dieser Saison mit Paris. Es ist schön zu sehen, dass die Dinge, die man, wenn man sowas schon lange weiß, ne, also wenn man schon lange von etwas weiß und dann liest man das. Ich kann mich noch erinnern, dass ich fasziniert war in der Schule vom Higgs-Bosom, von der Theorie dieses Higgs-Bosoms. Und dass das ein Thema war, das.
Möchtest du es kurz hier mal ausbreiten? Ich bin nicht vertraut damit.
Das Higgs-Boson ist das sogenannte Gottesteilchen, also theoretisiert, abgeleitet von der Relativitätstheorie von Albert Einstein, hat ein Wissenschaftler mit dem Nachnamen Higgs, also ein Boson, ein Energiepartikel, theoretisiert, das da sein müsste, aber das nicht beobachtbar war, weil es eben in so geringen Größen vorkommt, dass es einfach nicht sichtbar ist unter normalen Umständen. Dafür hat man den Hadron Collider in CERN gebaut, um genau dieses Teilchen zu finden. Das ist dann auch gelungen. Da schießt man einfach kleinste Partikel mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufeinander und dann kann man ganz kleine Bruchteile davon erkennen. Ich fand das faszinierend, als ich in der Schule war, habe mich da länger damit beschäftigt, für mich persönlich. Und dann weiß ich noch, als es plötzlich in den Medien war, das Gottesteilchen gefunden und alle haben sich für 2 Wochen mit dem Gottesteilchen beschäftigt und ich war so, ah cool. Dass das mal kurz sein im Mainstream ankommt, sein Spotlight bekommt. Und es ist schön zu sehen, dass was Ähnliches jetzt mit Thomas Isalo und seinen Trainingsmethoden passiert. Denn das, was.
Ja, kurze Frage. Hast du dich damit beschäftigt, mit dem Higgs-Bosom, als die anderen Minigolf oder Tischtennis gespielt haben und schon zusammen
als die anderen eine gute Zeit hatten? Mit Freunden draußen waren, Minigolf gespielt haben, sich besoffen und mit Mädchen ausgegangen sind, habe ich mich mit dem Higgs-Bosom.
Ja, mit dem anderen, mit dem Boson, haben sie sich auseinandergesetzt. Gut, ja.
Peter Higgs.
Das seine, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja.
Peter Higgs ist übrigens,
mir geht's genauso,
vorgestern gestorben. Der Mann, der den Nobelpreis dafür bekommen hat. Deswegen habe ich da, ist es mir gerade in den Kopf gekommen. Aber so geht's mir mit Thomas Isalo, weil wir natürlich bestens vertraut sind mit dem, was für was er steht, was seine Trainingsmethoden sind und so. Und jetzt lese ich in letzter Zeit oft per Berichte, Reporte, Analysen von internationalen Anhängern des Basketballs, die fasziniert sind von den Methoden von Thomas Isalo. Und das ist auch so ein Moment für mich, wo ich mir denke, ah, das kennen wir schon seit Jahren und jetzt kennen es endlich noch mehr Leute.
Ich habe genau das Gleiche. Ich stolper auch über den Namen. Und es war mal so, ich fand mehr noch bei der Bonner Zeit, wo so vorsichtig mal quasi mit ihm immer konnotiert war, um mal Richtung Euroleague. Ich finde, mittlerweile ist die Aussage quasi immer beste Trainer Europas. Mhm. Einfach so eiskalt. Das ist so salonfähig geworden. Und wenn man sich mal so wenn man das mal aufmacht, dann wer wäre das sonst? Wer ist gerade der beste Trainer Europas? Sagen wir mal, du nimmst ein 2-Jahres-Fenster. Ich weiß, Jelko Obradovic. So. Mhm. Ja, wenn ich eine Playoff-Serie habe, will ich immer noch Jelko. Aber sagen wir mal einfach mal 2 Jahre. What have you done for me lately?
Puh.
Jelko Obradovic. Dieses Jahr verpasst er mit dem Kader die Ding. Die hat 2-mal hintereinander eine grausame Defense gespielt. So, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch von mir. Ich will niemals was sagen.
Ist schon okay.
0-2 Lead geblowt. Ja, ich weiß, als 80 gegen er. So, also, ja, Jelko ist immer Jelko. Sag mal einfach, ist die Nummer 1. So, fair. Itudis gefeuert worden. Jacek Vicius gefeuert worden. Mhm. Duško Ivanović gefeuert worden. Scaiolo gefeuert worden. Messina aus irgendeinem Grund nicht gefeuert worden.
Ja.
Ich weiß es nicht. Trinkieri kann man, also schmeißt man ihn da rein. Also weiß ich nicht. Wer ist so? Es gibt für mich kleine, also bis auf die Jelko, die Standardantwort, die fair ist, gibt es ja auch den, die hat keiner diesen Belt. Keiner von den Großen, keiner bei den großen Vereinen ist unangefochten, wo wir sagen, wow, der, so, weiß ich nicht. Also da ist auch kaum Differenzierungsmöglichkeit für mich. Diese Kader, es gewinnt sowieso nur einer Trainer von 6 Mannschaften mit dem Kader die Euroleague und ich sehe da nichts ja, was ich, Innovatives ist vielleicht gemein, aber so Revolutionäres. Hm. Und gestern einfach wieder einzuschalten und sich sicher zu sein, dass Paris zerstört. Und Paris liegt, ich mache an, es sind schon wieder, es ist, sie sind 20 vorne. Die sind 22 und 1 im Eurocup dieses Jahr, Basti. Mhm. 22 und 1. Die haben in der Regular Season ihre 18 Spiele, sie hätten ein Korbverhältnis von plus 353. Das sind 19,6 Punkte pro Spiel.
Aha.
Als Korbverhältnis. Die gewinnen einfach jedes Spiel mit 20 im Schnitt.
Ja.
Oder mit mehr, sie gewinnen die Spiele, sie haben eins verloren.
Im Eurocup. So. Also in einem
ja,
in einem,
was passiert? Ey, wenn sie Champions League gewinnen, französischen Cup gewinnen, Eurocup gewinnen, TJ Shorts ist MVP bei jedem Wettbewerb. Mhm. So, was passiert hier gerade? Ist er einfach der beste Trainer Europas? Ist er einfach so, was ist das? Also, ist es so Mourinho mit Porto damals? Ich verstehe das nicht.
Also, die einzigen Kandidaten, das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Thema, aber es ist fast zu groß, um es jetzt aufzumachen, weil da verlieren wir viel Zeit. Aber die einzigen Kandidaten sind für mich aktuell Jasikevicius, der sich, glaube ich, rehabilitiert hat mit Fenerbahce.
Ja, fair.
Georgios Batsoukas.
Ja, natürlich, wenn du reintauchst, das war jetzt auch alles so ein bisschen grob
drangefahren, ja, genau.
Auch das gefeuert zu werden. Aber zumindest haben wir Belege dafür, dass es irgendwo mal auch nicht funktioniert hat. Und wenn wir sagen, du bist unangefochten der Größte, dann solltest du ja auch irgendwo an vielen Orten funktionieren. Mhm.
Ja, und das tut Thomas Isalo aber sowas von. Also ich habe es irgendwann schon mal verlesen. Die Statistiken, die man aus dem Eurocup so mitnehmen kann, lesen sich nicht wie aus einem echten Basketballwettbewerb, sondern als würde jemand auf einfacher Schwierigkeit NBA 2K gegen den Computer spielen. Paris hat ein Offensivrating über die Saison, da sind die Playoffs mit inbegriffen, von 127 und ein Defensivrating von 103,7. Das ist das beste Offensivrating. Der zweitbeste ist 5 Punkte schlechter, Tel Aviv. Und die haben nochmal 6 Punkte pro 100 Ballbesitzer Abstand zum dritten in der Kategorie. Also die sind schon eine Ausnahmeoffensive. Und Paris ist 5,3 Punkte pro 100 Ballbesitzer besser als eine Ausnahmeoffensive. Und das beste Defensivrating des Eurocups. Die sind ein absolut unstoppbarer Juggernaut. Du hast es schon gesagt, 21 und 1. Einziges Team im Eurocup, das es ungeschlagen zu diesem Zeitpunkt in die Saison geschafft hat, war Virtus Bologna unter Sergio Scariolo, die dann gegen Kazan verloren haben. Also auch insofern historisch oder nah an historisch. Und es sind natürlich vor allen Dingen die Methoden von Thomas Isalo, von denen man damals, das kann ich mich schon noch erinnern, immer gesagt hat, ja, in Kreisheim kann man das schon machen. Aber warte mal ab, bis der hier und hier ist, bis der da und da ist. Hartes Training, sehr viel Präzision, Spielweise, die, wie du ja uns schon mal erklärt hast, körperlich unglaublich fordernd ist für alle Spieler. Spieler, die sich in ein Rollengefüge einfügen müssen, wo sie ja auch viel opfern. Ne? Also Tyson Ward zum Beispiel jetzt in diesem zweiten Halbfinale, in diesem zweiten Finalspiel, macht 0 Punkte, gut 0 von 4 von der Dreierlinie, hat schon ein paar Wurfgelegenheiten bekommen, aber schmeißt sich in jeden Ball, ist defensiv einfach überall, geht in seinen Minuten, ich weiß, schwierige Statistik, etwas plus 17, weil er, und das mit 0 Punkten, und das mit einem Spiel, wo man eigentlich, wenn man auf die pure Boxscore-Stats gucken würde, sagen müsste, ja, was war denn mit Tyson Ward los? Aber das ist nicht der Punkt dieser Teams. Der Punkt dieser Teams ist, dass alles einem größeren Nutzen dient und dass alles natürlich dann auch schon ein bisschen zugetuddelt ist auf den Point Guard, auf TJ Shorts, mit dem er natürlich seinen Meisterkumpel, das ultimative, der Traumspieler für Thomas Isalo ist natürlich TJ Shorts. Und die, also ich weiß nicht, schockiert dich das in irgendeiner Art und Weise, dass es tatsächlich nie aufhört, dass es auch jetzt keinen Hitch gab, sondern dass es direkt so weitergeht, wie es bei Kreisheim und Bonn war? Oder dachtest du dir vor der Saison schon, ja klar gehen die dahin?
Also ich dachte, dass sie natürlich loslegen wie die Feuerwehr, dadurch, dass sie einen kompletten Core quasi mitgenommen haben, dass sie aber am Ende der Saison so dominant und so klar Kopf und Schultern über dem Rest der Konkurrenz sind, das ist ein Wahnsinn. auch, ich meine, wie gesagt, das Halbfinale gegen Monaco. Ich meine, Monaco ist, was, wovon reden wir? Top 3, Top 4 in der Euroleague. Hm. Ja, sie haben auch schon zu Hause gegen Monaco verloren, so, das ist nicht, aber die sind einfach, ja, die gehen einfach Mano a Mano mit Monaco. Mit einem guten Kader, klar, da sind dann jetzt auch Leute wie Janton oder Sai, oder da wurde auch schon ein bisschen wieder dann auch Geld mehr reingesteckt. Also es ist schon nicht, es ist nicht nur Seba Herrera und Kessens und Shorts und so, es ist nicht nur noch die irgendwie die gleichen Bonner oder Kreilsheimer, aber das ist tough. Also die Frage ist ja immer, wie du schon sagst, okay, aber wenn das nächste Level kommt und heißt mehr Geld und teurere Spieler auch gleichzeitig, dass du, was immer du für ein System gebaut hast, dass das die gleiche Wachstumskurve hat wie bei anderen Spielern, also wie bei anderen Trainern. Hm. Und ich glaube, dass er bisher schon, auch wenn dieser riesige Sprung noch nicht gekommen ist, aber schon klare Sprünge, das waren jetzt schon zwei deutliche Sprünge und jedes Mal konnte er quasi, ob durch sein Recruiting oder wie auch immer, quasi sich das bewahren, den Einsatz bewahren, die Leidenschaft bewahren, die Work Ethic bewahren, und genau exponentiell mehr Geld bedeutet, wir sind noch besser als das Jahr davor und die nächste Competition dominieren wir genauso wie die davor. Das ist das ist verrückt. Trotzdem, für mich bleibt TJ Shorts dann nächstes Jahr hoffentlich, also es gibt nicht, glaube ich, nichts, auf was ich mich mehr freue, als endlich TJ Shorts in der EuroLeague zu sehen. Mhm. Es ist eigentlich albern, ihn auf irgendeine Art und Weise in Frage zu stellen. Trotzdem, er schießt halt 27% von der Dreilinie.
Ja.
Wir kennen das nicht. Wir kennen Zwerge, die in der EuroLeague zerstören. Aber das sind immer Shoot First. Und dann den Rest kommt mit. Mhm. Jemand, der wirklich einfach zum Korb. Ich meine, er ist ja ein Werfer. Er ist halt kein Dreier, klassischer Dreierwerfer, auch wenn er den da irgendwie schon auch immer noch gefährlich ist. Aber ich meine, er will aus der Midrange werfen. Aber ich muss es sehen. Das ist für mich, also ich hoffe, wie gesagt, Isalo und Shorts in der EuroLeague ist für mich ganz oben auf der Wunschliste.
Ja, und das wird vermeintlich, ne, also man kann jetzt natürlich jinxen und es kann noch einiges passieren, aber es sieht ganz so aus, als würden wir das in der nächsten Saison möglicherweise bekommen. Man hat jetzt gegen Buch dieses Finalspiel mit 77-64 gewonnen. Es ist eine Best-of-Three-Serie. Das heißt, ein Sieg aus den verbleibenden zwei Spielen, die noch möglich sind. Das nächste am Freitag bei uns live, bei Magenta Sport auch.
Kurze Frage an dich. Bauchgefühl. Glaubst du, Alba oder München hat mal ernsthaft versucht, Isalo zu bekommen?
Ja.
Bauchgefühl. Wer von beiden oder beide?
Bauchgefühl, ja. Ich glaube,
also das ist offensichtlich wilde Spekulation.
Ja, es ist Spekulation.
Das, was wir hier betreiben bei Magenta Sport.
Ja. Schau da dann Marco Pesic. also, ich weiß es nicht. Natürlich. Ich habe da keine Insider-Informationen dazu. Ich bin mir sicher.
Weil diese Paris-Geschichte war ja schon, hat man schon recht früh gehört während der Bonner Saison, ja, oder? Ist das in meinem Kopf irgendwie?
Ja, ich glaube, es war schon relativ lang vor Saisonabschluss klar, dass das passieren wird. Aber ich wäre schockiert. Es wäre aus meiner Sicht Business Malpractice, wenn man sich als Team. Und da glaube ich speziell der FC Bayer Basketball, ne, weil Alba natürlich schon mit Israel González so den Weg fortsetzen wollte, den man eingeschlagen hat. Aber es wär ja völlig falsch, sich das nicht zumindest mal ein Meeting zu haben und zu sagen, wir setzen uns alle zusammen und wollen mal auf Thomas Isalo gucken. Ich glaube halt, dass Paris ein Projekt ist, wir haben es ja auch schon behandelt hier mehrfach im Podcast, wo zum einen wahnsinnig viel Kohle drin steckt, ne, also unlimitierte Mittel für europäische Verhältnisse und etwas ein aufsteigendes Programm, von dem man, glaube ich, auch in der Euroleague, wenn sie dann da spielen sollten, nächstes Jahr erwarten kann, dass die nochmal nachlegen, personell.
Ja, ja, jetzt ist der Zug natürlich abgefahren. Ja. Jetzt, wer sollte sich jetzt aus Paris, also aus dem gemachten Bett, kommst du, glaube ich, nicht mehr raus.
Ja.
Die Frage ist einfach, ob sich irgendwann mal das überschnitten hat, wahrscheinlich war irgendwie, als der Bedarf erst klar geworden ist, beiden, oder weiß ich auch nicht, ob Alba jetzt von sich behaupten würde, dass sie Bedarf haben. Ja, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Nee, also du musst es immer diskutieren, wenn du sagst, es gibt in unserer Liga den besten Trainer Europas und der ist wahrscheinlich noch mit einem sehr, sehr, also mit einem krassen Angebot, oder was krass wirkt, noch zu bekommen. Ja, irgendwie interessant, ja.
Ja, ich glaube, die eine Sache, die man eingeht mit Thomas Isalo, und das haben Teams mit unterschiedlicher Freude daran gemacht. Ich kann mich zum Beispiel noch an die Kreisheim-Zeit erinnern, dass das nicht immer einfach war, auch wenn man natürlich sportlich für die eigenen Verhältnisse wahnsinnig erfolgreich war mit Thomas Isalo. Aber Thomas Isalo ist schon jemand, der so gut wie alles selber in die Hand nimmt. Der braucht seinen Kader, der braucht seine Spieler, der braucht seine Arbeitsphilosophie, ist auch ein starker Ritualmensch, ne? Also bei keinem anderen Coach in der Liga, damals, als wir die BBL noch übertragen haben, war es so klar, wann der da ist, auf die Sekunde fürs Interview, und dann ist er auch wieder verschwunden. Der hat genau den gleichen Ablauf, das glaube ich auch hinter den Kulissen so, dass der ein großer Gewohnheitsmensch ist, dass es da wenig Flexibilität gibt vielleicht, und dass man sich mit ihm jemanden holt, der das ganze Projekt übernimmt. Und dass man sich eben keinen Coach holt, dem man noch viel reinreden kann oder sollte. Und ich glaube, das ist so die Downside, wenn man sie denn als solche bezeichnen möchte, an Thomas Isalo. Aber da hat er jetzt was an die Hand bekommen in Paris, wo es einfach nur spannend wird zu sehen, in welche Sphären kann das gehen? Wie weit nach oben schießen die mit ihm auf der Headcoach-Position? Ja. Das ist dann aus deutscher Sicht natürlich auch interessant. Du hast es schon angesprochen. Wir haben Seba Herrera da im Kader, wir haben Kessens da im Kader bei Paris.
Kratzer natürlich.
Kratzer im Kader. Justin Simon natürlich auch noch mit einigem Interesse, der ehemalige Ludwigsburger. Also diese Mannschaft, die übrigens ja auch in Frankreich, ne, ich habe irgendwann mal im Podcast gesagt, dass ich keine Advanced Stats habe für die französische Pro A. Daraufhin haben mir mehrere Leute Links geschickt, bei denen ich mir aber nicht so ganz sicher bin, ob man denen wirklich vertrauen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Advanced Stats im europäischen Basketball. Aber in Frankreich dominiert Paris ja auch vollkommen. Ich kann es gar nicht so schnell zählen. Ich glaube, es sind 15 oder 16 Pflichtspielsiege schon wieder in Folge. Sind da natürlich ein ernsthafter Anwärter, auch Monaco gefährlich zu werden, was den Titel angeht. Und wenn man dann das auch noch dazu holen sollte, aber soweit wollen wir vielleicht gar nicht spekulieren. Wie gesagt, Freitag, das zweite Finalspiel gegen Bourg-en-Bresse. Ein französisches Duell um den Eurocup-Titel. Dort könnte Thomas Isalo also mit seinem neuen Team den zweiten internationalen Titel für sich persönlich in Folge holen. Wahnsinn.
Da vielleicht noch, weil du den Gegner ansprichst. Du warst sehr früh auf dem Express. Risaché, bisschen overrated, meine ich mich erinnern zu haben.
Ich neige dazu,
dich zu fragen, ob du noch eine Eintrittskarte hast. Ob ich noch ein Ticket nachlösen kann. Ob du irgendwo auf diesem Express, ob da noch Platz frei ist.
Selbstverständlich, das gilt für alle Spieler des kommenden Drafts, die da hoch gesehen werden. Denn der 2024er Draft scheint tatsächlich kein sonderlich guter zu sein insgesamt. Insofern ist Zachary Risaché sogar an einigen Stellen immer noch als Platz 1 gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich wirklich overrated benutzt habe. Er ist nur ein Spieler, bei dem man den Eindruck bekommt, dass das Paket, das er anzubieten hat, jetzt kein wahnsinnig viel größeres mehr werden wird. Er ist so ein bisschen das, was er ist. Klar, in diesen Skills, also Shooting, Länge, Defense, da wird er mit Sicherheit noch Fortschritte machen, möglicherweise auch große Fortschritte. Aber ich glaube, man kann jetzt von ihm nie erwarten, dass er die erste Option in der Offense ist, in der NBA-Offense. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und insofern ist man dann natürlich limitiert, weil wenn du den als deinen Top-3-Pick nimmst, dann möchtest du ja eigentlich jemanden, der genau das sein kann. Ich glaube aber schon.
Du möchtest einen Cornerstone für deine Franchise, du möchtest keinen fantastischen Rollenspieler.
Genau. Ich glaube, er wird ein fantastischer Rollenspieler. Ich glaube aber nicht, dass er so ein, ich reiße die Franchise an mich.
Er sieht so wenig bouncy aus. Er sieht wirklich so, also. Mhm.
Ja, ist er auch nicht.
Ist er auch einfach nicht, ne? Ja. Also, das ist so schwierig, das einzuschätzen, finde ich. Gerade auch jetzt wieder für mich so ein bisschen raus zu sein und dann zu sagen, okay, der ist 18. Wie fast twitchy muss so aussehen? Weil, also ich glaube, wenn ich Wemby und ihn sehen würde, wie Bewegungsmuster, dann würde ich fast sagen, Wemby ist für mich athletischer.
Oh ja. Und vor allen Dingen, das.
Und ich habe das Gefühl, er wird jetzt so in dieses, in diesen Sog, in diese, so ein bisschen mit reingezogen, immer wieder liest man, oh, der Wemby auf der Small Forward Wemby oder wie auch immer.
Ja, Victor Wembanyama ist ein viel smootherer Ballhändler als Risacher.
Das ist so krank, dass du das sagst. Wie groß ist der? 2,25 Meter?
Ja, ja.
Ja, der ist natürlich smoother, bewegt sich natürlich bei.
Ja, ja, aber ich meine.
Naja.
Ich meine, deswegen ist Victor Wembanyama ein Glitch in der Matrix.
Alle 100 Jahre. Das, wie hat dir das Logo gefallen? Das Nike-Logo?
Das Alien-Logo?
Ja.
Da bin ich mir immer nicht so sicher. Ich finde es manchmal wahnsinnig cool, wenn Spieler ins Meme einkaufen. Zum Beispiel The Process, Joel Embiid. Das finde ich ein überragender Spitzname. Das finde ich Wahnsinn. Mhm. Das ist mir ein bisschen zu corny, um ehrlich zu sein. Ich kann es dir nicht genau sagen, wieso, aber es ist.
Nee, das ist auch wahrscheinlich, weil viele Leute es gut finden. Ich würde jetzt mal noch heute einfach mal als Schlusswort vielleicht resümieren. Pro Evolution Soccer in der Zeit, wo die Konami-Entwickler wirklich top-notch waren in Fußballsimulation, nein. Ping-Pong, nein. Hier, Minigolf, nein.
Nein.
Hutchinsons Theorem, was weiß ich, hier
Higgs-Boson. Hutchinsons, was
ja, ist. Ja, echte Busen, nein. und Wemby, super Logo von Nike, geil gemacht, funny ins Kornfeld, nein. Aber der Prozess ist gut, okay.
Du findest The Process nicht gut, darf ich das kurz noch, fandest es nicht gut, The Process?
Doch, ich finde es gut, aber das wäre jetzt nicht so für mich das Erste, das ist ja auch nicht, kein Logo, kein Fond, da springt nichts in meinen Kopf, es ist funny, so ja, das mag ich, aber das ist ja auch jetzt nicht visualisiert worden oder irgendwie für mich, da kam ja nicht noch was rum, ich habe ja jetzt nicht die Process 1er oder so, also für mich war das ein guter Name, okay.
Okay, gut. Ich habe noch einen tatsächlichen Schlusssatz. Hat mit nichts irgendwas zu tun. Wahrscheinlich wird es auch nicht so eintreten. Also ich möchte jetzt nicht hier so tun, als wäre das jetzt eine News-Meldung. Auf NBADraft.net, was eine halbwegs zuverlässige Quelle ist, nicht die beste, aber halbwegs zuverlässig, steht derzeit auf der Mockdraft am 20. Stelle die Orlando Magic. Und die würden in diesem Mock einen gewissen Tristan da Silva picken an der Stelle.
Oh, hör auf.
Das wär doch ein Szenario für uns. Da könnten wir doch uns drauf einigen.
Da können wir eine Geschichte draus erzählen.
Ja.
Das aber auf jeden Fall. Ja, dann haben wir doch schon ein paar Teams im Rennen. Also da haben wir quasi, wir wollten ja sowieso in die NBA steigen, das müssen wir verschieben.
Ja.
Aber dann haben wir Team Deutschland quasi drüben. Wir haben Team Deutschland in Mailand und in Istanbul. Also
es und in ist Paris,
nicht
schlimm, natürlich,
dass für die echten deutschen Teams die Reise vorbei ist. Die nächsten Wochen werden einfach nur überragend, würde ich mal sagen.
Cool, dann war es das für diese Woche. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche so habe ich Gerüchte vernommen, dass wir eine Folge zu dritt machen, Per. Dass da Benny und du und alle, dass da alle am Start sind. Aber das können wir nicht bestätigen.
Habe ich auch vernommen und ich freue mich sehr. Ja. Nächste Woche nein, die Woche darauf.
Ah, übernächste Woche.
22.
Ah, ups, Verzeihung.
Ja. Nächste Woche bin ich auf Bali bei einer Hochzeit. Da können wir aufnehmen, aber da können wir nicht in einem Raum sein, weil ich mag euch sehr gerne, aber wir sind ohne Kinder, also deswegen.
Ah ja, 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 ich muss nichts mehr
müsst
sagen.
Ihr vielleicht nicht am Start sein. Ne?
Du musst nichts mehr.
Die Woche
mehr.
Drauf sehr gerne.
Cool, ja, dann machen wir das die Woche drauf. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.